SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Thema heute.
Mit Steffen Sturm. Es hat schon fast etwas von Ritual. Die jährliche Neuausgabe der internationalen roten Liste der gefährdeten Arten. Same procedure as every year. Wieder hat es einige Arten erwischt. Die Liste wird länger. Inzwischen enthält sie fast 27.000 bedrohte Tiere und Pflanzen. Und damit ist die neue rote Liste noch einmal dicker geworden als im Jahr zuvor. Obwohl auch einige Arten von der Liste runterkamen. Heute wurde sie in Zürich präsentiert, von dort SWR1-Korrespondent Karl-Dietrich Meurer.
Greg Hilton-Taylor von der Weltnaturschutzunion nennt Beispiele für Arten, deren Bestände sich erholt haben.
So the fin whale has moved from endangered to vulnerable.
Der Finnwal konnte von gefährdet auf lediglich verletzlich gestuft werden, denn er ist weniger stark vom Aussterben bedroht. Und das alles wegen des internationalen Verbots des kommerziellen Walfangs. So konnte die Menge der gefangenen Wale reduziert werden. Und bei den Berggorillas, das ist eine Unterart des östlichen Gorillas, konnte die Bedrohung von stark gefährdet auf gefährdet abgestuft werden. Und zwar, weil die Größe der Population zugenommen hat. Durch eine Reihe von Maßnahmen in den Schutzgebieten und den verbesserten Einsatz von Tierärzten. Doch nach wie vor gibt die rote Liste der bedrohten Arten Anlass zur Sorge, macht Greg Hilton-Taylor klar. Die nun veröffentlichte Aktualisierung macht deutlich, dass die Zahl der bedrohten bzw. unmittelbar vom Aussterben bedrohten Arten zunimmt. Jetzt sind es fast 27.000 gefährdete Arten. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Das liegt allerdings auch daran, dass neue Arten auf die Liste genommen wurden. Aber auch wenn wir nur die Arten ansehen, die bereits auf der Liste standen, so hat sich deren Zustand verschlechtert. Für die rote Liste wurden knapp 97.000 Arten unter die Lupe genommen. Das ist nur ein Bruchteil der weltweit geschätzten 10 Millionen Tier- und Pflanzenarten. Neu aufgenommen in die Liste wurden beispielsweise der im tropischen Westafrika beheimatete Furnierholzbaum. Zu viele Bäume werden geschlagen, denn die Nachfrage nach dem Holz boomt. Der illegale Handel damit blüht. Das Artensterben gefährde auch unmittelbar die Menschen, sagt Greg Hilton-Taylor von der Weltnaturschutzunion und nennt ein Beispiel. Eine schlechte Nachricht kommt etwa von den Süßwasserfischen im Malawisee, dem drittgrößten See Afrikas. Millionen Menschen dort sind von den Fischen abhängig, denn sie sind ihre primäre Proteinquelle. 9% dieser Fische sind bedroht und 3 der 4 wichtigsten Fischarten, die in Malawi gegessen werden, sind als stark vom Aussterben bedroht auf der roten Liste vermerkt. Die Weltnaturschutzorganisation will ihre jährliche Auflistung der gefährdeten Pflanzen und Tierarten als eine Art Weckruf verstanden wissen. Die rote Liste vermittle nicht nur, was mit der Artenvielfalt passiert, sondern zeige auch auf, wie die Menschheit reagieren muss, um die Entwicklung umzukehren. Dass das möglich sei, zeigten die Erfolge bei Finnwalen und Berggorillas.
Es ist ein fast aussichtsloser Kampf nach dem Hase- und Igel-Prinzip. Haben Umweltschützer und Politik den vereinten Interessen von Holz oder Landwirtschaft, Bergbau oder Industrie getrotzt, erholen sich manchmal die Bestände von Luchs, Wildkatze, Wolf oder Hochmooren. Auch bei uns in Rheinland-Pfalz zu beobachten am Beispiel des 3 Jahre alten Nationalparks Hunsrück-Hochwald. SWR1-Moderator Hans Lohmann hat Sören Sturm vom Nationalparkamt in Birkenfeld gefragt, sehen Sie die Gefahren für Ihren Nationalpark?
Natürlich gibt es Bedrohungen wie den Klimawandel oder auch die Luft, die natürlich nicht an der Grenze des Nationalparks Halt macht. Aber Natur Natur sein lassen bedeutet eben auch, dass wir es auf uns zukommen lassen, keine definierten Größenordnung haben für bestimmte Arten.
Also obwohl das ohne Ziel läuft, gibt es trotzdem Beispiele für möglicherweise aussterbende Tierarten bei Ihnen im Nationalpark, denen es besser geht, dadurch, dass es den Nationalpark überhaupt gibt.
Es gibt uns natürlich erst seit 3 Jahren. Wir vergleichen das immer ganz gerne mit einem Baum, wenn man den mal aufschneidet und guckt, was die Jahreszahlen und die Jahresringe da sozusagen erbracht haben. Die Natur reagiert da einfach ein bisschen langsamer auf Veränderungen. Die wird eben nicht nervös, wenn man mal nicht 2 Minuten auf eine WhatsApp-Nachricht nicht antwortet. Zum Beispiel die Arnika. Die Arnika kennt man vielleicht als Heilpflanze ganz gut. Die würde, wenn wir auf dem Nationalpark nicht auch eine sogenannte Pflegezone hätten, letztlich zu Wald werden. Deshalb müssen wir dort mähen Und damit bleibt da sozusagen ein bestimmter Lebensraum für viele Offenlandarten, die natürlich sehr bedroht sind, gerade durch die immer intensiver werdende Landwirtschaft drumherum.
Tue ich persönlich zu wenig dafür, dass es dem Nationalpark, dass es den bedrohten Arten besser geht?
Also wir versuchen sie natürlich auch alle zu uns einzuladen und wir hoffen, dass wir ihnen einfach mehr erzählen können. Zum Beispiel auch über die Moore, die wir anlegen oder wieder anlegen. Ab dem 16.12. im Hunsrückhaus am Erbiskopf sind Sie alle herzlich willkommen. Dann kann man eben auch wirklich mal sehr schön auch in einer Ausstellung, nicht nur draußen bei dem Ranger, das sehen, was man auch wirklich mitnehmen kann für zu Hause. Wir hoffen, dass wir uns alle in 2000 Jahren nochmal hinsetzen können, um dann zu wissen, ob der Nationalpark wirklich ein Erfolg gewesen ist.
Viele Tiere und Pflanzen verschwinden leise und dann oft für immer. Bei den Insekten erleben wir das gerade in Deutschland. Die Freude über eine saubere Windschutzscheibe verfliegt, wenn wir wissen, dass mit den Insekten irgendwann auch die Vögel verschwinden. Eine pestizidgeschwängerte Landwirtschaft und viel zu billige Lebensmittelpreise sorgen für Monokulturen und Monotonie. Raps, Mais, Fichte sind Schlagworte für diesen Zustand. In anderen Ländern ist die Lage ähnlich. Brasilien holzt den Regenwald ab für Kokosfett. Im südlichen Afrika lassen Regierungen wieder zunehmend den Abschuss von Nashörnern geschehen. Das Stichwort hierzu heißt schlicht Korruption. Und in Sumatra baut China für sein Seidenstraßenprojekt einen gigantischen Staudamm. Genau dorthin, wo vor kurzem erst eine unbekannte Orang-Utan-Art entdeckt worden war. Diese Menschenaffen werden die Großinvestition wahrscheinlich nicht überleben. SWR1-Korrespondentin Lena Bodewein.
Eine Sensation, die im dicht bewachsenen, schwer zugänglichen Batang Toru-Wald in Nord-Sumatra versteckt war. Aber eine Sensation in Gefahr. Dieser Waldbereich ist ganz besonders, erklärt Femke Den Haas. Die Holländerin ist als Tierschützerin in Indonesien aktiv und hat das Jakarta-Tierhilfsnetzwerk JAN gegründet. Im Batang Toru-Wald haben auch das Sunda-Pangolin, also eine Unterart des Schuppentieres, und der Sumatra-Tiger ein Zuhause. Und auch andere gefährdete Tierarten wie der Siamang-Gibbon, die leben nur auf Sumatra, oder der Plump-Loris. Die Nashornvögel und viele Vögel, die nur dort heimisch sind. Es gibt eine sehr reiche Flora und Fauna. Dieses Gebiet ist sehr ursprünglich und unberührt. Aber der Damm wird das alles zerstören. Ein Staudamm mit großem Wasserkraftwerk für 510 Megawatt soll hier am Batang Toru-Fluss gebaut werden. Dann fallen die Baumriesen für die Stromleitungen, ziehen sich Straßen und Tunnel durch den Regenwald und werden Teile des Gebiets überflutet. Das alles finanziert mit 1,6 Milliarden Dollar vom Wasserkraftriesen Sinohydro. Der chinesische Staatskonzern fungiert als Auftragnehmer und Betreiber der Nord-Sumatra Hydroenergie. Kritik lehnt dieses Unternehmen ab. Die Bezirksregierung von Nord-Sumatra habe die Pläne genehmigt. Die Bauarbeiten haben schon begonnen, aber noch könne die Staatsregierung, also Präsident Joko Widodo, das Projekt stoppen. Aber auch der ist zwischen Artensterben und Wirtschaftsentwicklung gefangen.
Mit einem gewissen Fatalismus verfolgen Wissenschaftler den Artenschwund. Eine rapide steigende Weltbevölkerung in Richtung 10 Milliarden erzwingt vordergründig Intensivlandwirtschaft und industrielles Wachstum. Um wenigstens eine vage Hoffnung für die Zukunft zu haben, legen Wissenschaftler Datenbanken mit Genmaterial an. Ihre Hoffnung, die Wiederauferstehung von Lebewesen in einer besseren Zukunft. Ein Beispiel ist die Gendatenbank der Uni Nottingham in England. SWR1-Korrespondent Jens-Peter Marquardt.
Das Frozen Ark-Projekt. Der inzwischen verstorbene Immunologe Brian Clark erklärte: Das Projekt ist eigentlich so etwas wie die Arche Noah. Wir versuchen etwas vor der Katastrophe zu retten. Wir haben die Pflicht, die Artenvielfalt zu bewahren, weil sie so wunderbar ist. Frozen Ark, die eingefrorene Arche, hat inzwischen aus über 48.000 Haut- oder Gewebeproben die DNA von über 5.000 Arten gespeichert. Darunter die DNA von Elefanten und Nashörnern, von der nur noch in Tiergärten vorkommenden Säbelantilope, von der Socorro-Taube, die ausschließlich auf der gleichnamigen Insel vor der Westküste Mexikos lebte und jetzt ausgestorben ist, und vom Fregattenkäfer, der seinen natürlichen Lebensraum auf den Seychellen verloren hat. Die Biologin Clark beschreibt das Verfahren so. Wir frieren kleine Gewebeproben in Fiolen ein, in kleinen Glasfläschchen. Wir legen Zellkulturen an und frieren sie ein. Wir brauchen pro Art mindestens 17 nicht verwandte Proben, um auch die Unterschiedlichkeit jeder Art und der Genome abzudecken. Neben der Universität in Nottingham sind das Londoner Museum für Naturgeschichte und der Londoner Zoo die treibenden Kräfte des Frozen Ark-Projekts. Hinzu kommen Partner in aller Welt, in Deutschland zum Beispiel das Museum König in Bonn.
Thema heute. Immer von Montag bis Freitag bei SWR1 Rheinland-Pfalz.